Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Schäuber fragt nach. Ein Falter-Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 102. und vorläufig letzten Folge von Schäuber fragt nach. Die 9. Staffel geht also zu Ende. Zeit, Bilanz zu ziehen und von jüngsten Neuentwicklungen hier behandelter Themen zu berichten. Vor 4 Wochen habe ich vom Fit mit Philipp erzählt und vermutet, dass ihm der ORF künftig das Turnsackerl verstecken wird. Das hat sich bewahrheitet, nicht jedoch das Gerücht, wonach er nahtlos zu Servus TV wechseln würde. Wie ist dieses Gerücht überhaupt entstanden? Möglicherweise durch eine Serie von Missverständnissen. Die könnte so abgelaufen sein. Der Fit mit Philipp ist zu seinen Vorgesetzten im ORF gegangen und hat gefragt, was diese enthüllten, peinlichen Chatnachrichten mit dem HC Strache für die Zukunft seiner Sendung bedeuten. Darauf haben die vom ORF gesagt, das ist ganz klar, für dich heißt es nicht mehr Fit mit Philipp, sondern Tschüss mit Ö. Das hat der Philipp aber nicht richtig verstanden und hat zuerst geglaubt, Tschüss mit Ü ist sein neuer Sendungstitel. Drum hat er nachgefragt, was in der Sendung Tschüss mit Ü passieren soll, ob das praktisch das gleiche Seniorenturnen ist wie vorher, nur mit anschließender Sterbebegleitung. Also nach Fit mit Philipp, Tschüss mit Ü. Worauf die vom ORF ein bisschen die Geduld verloren haben und gesagt haben, Alter, verstehst du das nicht, das heißt für dich sehr was. Das wiederum hat der Philipp als Auftrag missverstanden, dass er zu Servus TV gehen soll. Die haben dort gar nichts aktiv dafür unternommen. Die hätten den mehr oder weniger ohne eigenes Zutun vom ORF geerbt. Gut, erben ohne vorher etwas zu leisten, ist man bei der Familie Mateschitz ja durchaus gewohnt. Aber dann sind sie drauf gekommen, dass sie den Philipp nicht brauchen, weil sie zum Thema Seniorenturnen schon eine Sendung haben, nämlich den Wegscheider. Wobei es halt bei dem immer nur die gleiche Übung gibt, Kniebeugen vor Kickl und Putin. Da ist der ORF auch ohne Philipp besser aufgestellt. Seniorenturnen gibt es sogar im Hauptprogramm, da heißt das Dancing Stars. Folgerichtig heißt das neue tägliche Format Fit mit Stars. Und wenn irgendwann ein neues Gehaltsschema im ORF eingeführt wird, heißt es dann, das war's mit den Stars. Natürlich zieht der ORF auch Lehren aus dieser Geschichte um den Philipp. Also nicht dahingehend, dass alle von der FPÖ in den ORF reklamierte Jollies rausgeschmissen werden. Nein, die meisten werden hausintern verräumt. Einige wurden zum Beispiel im Umfeld von ORF3 deponiert, quasi ein betriebseigener weißer Elefantenfriedhof. Nein, als Konsequenz aus der Philipp-Affäre könnte der ORF analysieren lassen, warum Fit mit Philipp so erfolgreich war. Das Ergebnis wird vielleicht sein, dass es am Titel der Sendung gelegen hat. Fit mit Philipp, das war so einprägsam, das hat sich jeder gemerkt. Deshalb könnte der ORF jetzt neue Formate testen, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren sollen. Zum Beispiel ein Wirtschaftsmagazin, moderiert vom Assinger, Titel Arm mit Armin, eine Talkshow zur Zukunft des Kultur- und Bildungsauftrages im ORF mit der Stöckel, Titel Baba mit Barbara, der Prohaska bekommt dann ein Männermagazin Herb mit Herbert und der Pariasek ein Erotikmagazin Rein mit Rainer. Wobei, die Schlimmste für den Fit mit Philipp war vermutlich, dass in einigen Zeitungen gestanden ist, er wäre der Fitnesstrainer vom Strache gewesen. Das musste der Philipp sofort dementieren, weil diese Behauptung ist nach Ansicht des Ibiza-Videos definitiv ehrenrührig. Das ist so, wie wenn man geoutet wird als Moralberater von Alfred Gusenbauer oder als Intelligenztrainer von Laura Sachs-Lehner. Was die geistige Fitness von Strache auf dem Ibiza-Video anbelangt, gehen die Meinungen immer noch auseinander. Er hat ja darauf doch einige hochinteressante Sachen erzählt. Vor 3 Wochen habe ich hier von seinen Ausführungen über Putins Menschenrechtsberater Maxim Schewtschenko berichtet, mit dem Strache strategisch zusammengearbeitet hat und den er tatsächlich im Freiheitlichen Parlamentsclub empfangen hat. Diese Woche ist ein anderer russischer Putin-Unterstützer, zu dem Strache schon früher beste Beziehungen hatte, wieder in den heimischen Medien aufgetaucht. Der Kurier berichtet, dass Konstantin Malofejew als Großfinanzier radikal-fundamentalistischer Christen agiert, die gegen das Teufelswerk der Homosexualität, Frauenrechte und das Recht auf Abtreibung kämpfen. Kinder dürften Malofejew speziell am Herzen liegen, denn er ist auch in Kinderdeportationen aus der Ukraine nach Russland involviert. Was ihm in der österreichischen Innenpolitik am Herzen liegt, wissen wir dank einer Recherche des Londoner Dossier Centers, das in Zusammenarbeit mit mehreren europäischen Zeitungen ein Dokument aus dem Medienkonzern Malofejew veröffentlicht hat. Datiert mit 15. Februar 2016 berichtet Malofejews Mitarbeiterin Ekaterina Minakina darin von einem 20.000 $ Angebot an den FPÖ-Abgeordneten Johannes Hübner. Dieser möge dafür vor den irreparablen Schäden für die österreichische Wirtschaft durch antirussische Sanktionen warnen und eine Resolution zur Aufhebung antirussischer Sanktionen im österreichischen Parlament einbringen, bei deren Erfolg noch einmal 15.000 $ gezahlt würden. Tatsächlich brachte Hübner im Juni 2016 einen Entschließungsantrag mit dem Titel Aufhebung der Sanktionen gegen Russland im Parlament ein. Das sage noch einmal einer, dass im Parlament eingebrachte Entschließungsanträge der FPÖ grundsätzlich vollkommen wertlos seien. Den Wert einer anderen Aussage Straches auf dem Ibiza-Video können wir dieser Tage auch besser einschätzen. In seinen Prahlereien vor der vermeintlichen Oligarchennichte hatte er ja auch behauptet, vom Anlageberater Christian Baha den Tipp bekommen zu haben, Gold zu kaufen. Dieses aber nicht auf der Bank im Schließfach zu lagern, sondern zu verstecken. In der Vorwoche hat besagter Christian Baha eine Kolumne in der Kronenzeitung verfasst unter der Überschrift »Eines ist sicher, Gold«. Schreibt er, zur Absicherung kann ich seit über 20 Jahren nur eines empfehlen, Gold. Das nennt man echte Standhaftigkeit, deren verblüffende Treue zu einmal verinnerlichten Überzeugungen man erst beurteilen kann, wenn man weiß, was Baha in der Zwischenzeit passiert ist. Vor ein paar Jahren gab es nämlich einen Prozess, in dem ehemalige Mitarbeiter Bahas verurteilt wurden, weil sie ihm Gold gestohlen haben. Aber nicht aus einem Schließfach in der Bank, nein, Baha hatte das Gold in seinem Garten vergraben. Und die ehemaligen Mitarbeiter haben es wieder ausgegraben. Florian Klenk meinte, dass sich so der Name von Bahas Firma erklären ließe. Super Fund. Und apropos, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. In Folge 94 habe ich über den Inseraten Goldregen berichtet, der über Eva Dicherns Gesundheitsplattform gesundheitstrends.com niedergegangen ist. Erwähnt habe ich dabei auch die höchst originellen Gesundheitstipps, die man dort bekommt. Unter anderem 4 Tipps zur Nagellackaufbewahrung oder ungewöhnliche Sexpraktik. Wie funktioniert die Golden Shower? Darüber, was Golden Shower mit Gesundheitstrends zu tun hat, konnte ich damals nur mutmaßen, denn der besagte Artikel war auf der Plattform gelöscht worden. Eine aufmerksame Hörerin hat aber mittlerweile den Artikel im Webarchiv gefunden und ich kann nun daraus zitieren. Tatsächlich wird darin nicht nur erklärt, wie es funktioniert, seinen Partner anzupinkeln, wozu jetzt nicht unbedingt spezielles Know-how oder Expertise nötig sein sollte, aber bitte, nein, es wird auch der Gesundheitsaspekt der Sexualpraktik präzise herausgearbeitet. Ich zitiere. Gesunde Ernährung für den Geschmack. Am besten schon vor dem ersten Tag der Natursektbestrahlung auf eine gesunde Ernährung achten. So können Sie einen guten Geschmack und vor allem Geruch, Stichwort Spargel, sicherstellen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, angesichts der Hunderttausenden von der Bundesregierung an Dicherns Gesundheitsplattform geflossenen Euro Steuergeld bislang die Lektüre von gesundheitstrends.com vermieden haben, weil Sie sich sagen, nie will ich so tief sinken, von dem Kakao, durch den man mich zieht, auch noch zu trinken, dann muss ich Ihnen leider sagen, bei Eva Dichernd gibt es Schlimmeres als Kakao. Zum Glück gibt es für mich in der 9. Staffel aber auch Edleres als Kakao, nämlich die von mir verkosteten Weine der Vinea Wachau-Winzer. Zum Abschluss freue ich mich da über einen besonderen Höhepunkt. Es gilt unter Weinfreunden als umstritten, ob man Weine, die einem gefallen, als schön bezeichnen darf. Bei diesem grünen Veltliner Smaragd 22 von Josef und Georg Högel darf man das aber mit Sicherheit. Stammt er doch von der Riede Schön im Spitzergraben, konkret von den alten Parzellen, von deren mindestens 40 Jahre alten Stöcken nur in besonders guten Jahren eine eigene Abfüllung gemacht wird. Die Quintessenz dessen, was unser Terroir hergibt, sagen die Högels. Und ich sage danke, dass ich diesen unglaublich vielschichtigen Wein im Glas haben darf. Er ist einfach schön. Prost! Schön ist es auch, dass es immer noch Menschen gibt, die den Kakao, durch den man uns zieht, analysieren statt trinken. Ein solcher ist der traditionelle Abschlussgast jeder Schäuber fragt nach Staffel, nämlich Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Grüß dich, Florian.
Grüß dich, Florian.
Willkommen beim traditionellen Abschlusstalk einer jeden Schäuber fragt nach Staffel. Auch mit Bild diesmal unterstützt, leibhaftig sitze ich dir gegenüber, was ich sonst mit den anderen Gästen nicht mache. Das ist schon ein spezielles Privileg, das ich da immer wieder habe mit dir. Danke dafür. Das traditionelle Abschlussfinale eigentlich ein völlig verstottelter Ausdruck ist, jedes Finale ist ein Abschluss. Das traditionelle Abschlussgespräch ist immer eines mit dir und bei dem möchte ich wieder ein bisschen Bilanz ziehen über das, was in den letzten Monaten passiert ist. Ich habe mir ein bisschen einen poetischen Einstieg vorgenommen, wenn das für dich okay ist. So wie früher nach einem strengen Winter in der Stadt an den ersten frühlingshaften Tagen die Hundstrümmerln auf den Gehsteigen herausapperten, so feiert dieser Tage der Korruptionsskandal um Herbert Kickels Ideenschmiede in heimischen Medien ein Comeback. Florian, wie ist es dazu gekommen?
Der Ausschuss untersucht die Gebarung der FPÖ und der SPÖ und ihre Inseratengeschäfte und ihre Aufträge mit Werbeagenturen. Und der Herbert Kickl war ja Innenminister im Jahr 2017, 2018. Und als Innenminister hat er ein neues Logo für eine Grenzschutzeinheit namens Puma erstellen lassen, und zwar von einer Firma namens Science.
Ja.
Jetzt sind wir darauf gekommen, dass diese Firma namens Science früher Ideenschmiede geheißen hat. Und die ein bisschen einen Archiv Blick haben, wussten, diese Ideenschmiede, das ist eine sehr korrupte Werbeagentur. Das kann man so sagen, weil der Chef dieser Werbeagentur hat Korruption eingestanden, der Tommy Siller. Thomas Siller, der hat zugegeben, dass er in Kärnten Politiker geschmiert hat, den Uwe Scheuch, der ist dafür auch verurteilt worden, das können wir ihm jetzt nicht mehr vorwerfen, die Strafe ist getilgt, aber der hat das zugegeben. Und diese Firma kriegt jetzt einen Auftrag aus dem Innenministerium und als wir das thematisiert haben, haben beide schnell gesagt, der Auftrag ist gratis. Das ist ein bisschen merkwürdig.
Naja, es kann ja sein, dass manche Menschen haben als Hobby Modelleisenbahnen, Briefmarken sammeln. Da kann man auch als Hobby Logos für die Grenzpolizei entwerfen und dem Innenministerium schenken. Das ist, glaube ich, gar nicht so seltenes Hobby in dem Zusammenhang. Genau. Aber der Herbert Kickl hat ja einen speziellen Bezug zu dieser Firma Ideenschmiede.
Wir steigen jetzt in eine Zeitmaschine und fliegen zurück ins Jahr 2005. Viele unserer Zuhörer sind da vielleicht noch gar nicht geboren gewesen. Was ist da passiert? 2005 hat in Kärnten Jörg Haider regiert, der berühmte Anführer der Rechtspopulisten. Und einer, der seinen Wahlkampf gemacht hat, das war der Herbert Kickl. Der war nicht nur in einem Think Tank der Freiheitlichen damals tätig, sondern der war auch im Kommunikationsbüro in Klagenfurt tätig. Der war der Leiter des Kommunikationsbüros. Also der hat die Plakate getextet, der hat die Sprüche geschrieben, die Reden geschrieben. Das war der Herbert Kickl, ein junger Philosophiestudent und Abbrecher. Ja. Und der hatte neben sich sitzen einen Grafiker in diesem Kommunikationsbüro, der diese Plakate gezeichnet hat. Das war der Thomas Siller. Mhm. Und die beiden haben miteinander gearbeitet und dann sind sie auf eine Idee gekommen. Sie haben gesagt, diese Werbearbeit, die wir da machen, die könnten wir ja auch privatisieren, auslagern und anbieten dem Land Kärnten, nicht nur dem Jörg Haider. Wir gründen eine Firma, die Ideenschmiede GmbH, mit Sitz in der St. Veiter Straße 111. Die Adresse ist noch ganz wichtig. Und kurz nachdem die das gegründet haben, im Jahr 2005, hat die FPÖ zerrissen. Im April 2005 hat der Jörg Haider in Kärnten gegründet eine Partei, die hieß die Freiheitlichen in Kärnten, BZÖ, Bündnis Zukunft Österreich. Und der Strache ist Chef geworden der Rumpfpartei FPÖ, die damals wenige Prozent hatte. Und der Herbert Kickl hat nicht so recht gewusst, wo er hingehen soll. Soll er beim Haider bleiben in Kärnten oder soll er zum Strache gehen nach Wien? Und der Kickl hat sich dafür entschieden, zum Strache zu gehen nach Wien. So, nur wenige Tage bevor er nach Wien gegangen ist, hat er in Kärnten mit seinem Freund, dem Tommy Siller, diese Werbeagentur gegründet, ist aber in dieser Werbeagentur offiziell nicht aufgeschieden, sondern, wenn man ins Firmenbuch geschaut hat, ist drin gestanden, dass der Alleingesellschafter der Thomas Siller ist, aber der die Hälfte dieser Firma als Treuhänder, Strohmann für den Herbert Kickl hält. Also der Herbert Kickl wollte nicht in Erscheinung treten. Jetzt reisen wir mit der Zeitmaschine ein paar Jahre weiter. Das
ist auch Bescheidenheit gewesen, nicht, weil der Herbert Kickl bescheiden ist und einfach nicht so, so drauf drücken will, wenn er als erfolgreicher Geschäftsmann abgefeiert wird. Ne?
Genau. Jetzt stellt man sich die Frage, warum will jemand, dass das nicht aufscheint? Hat er irgendwas zu verbergen? Wittert er gute Geschäfte? Wir wissen es bis heute nicht. Aber was wir wissen ist, dass im Jahr 2013, also wir reisen jetzt 8 Jahre weiter, bei der WKStA ein Anruf eindringt oder bei der Kriminalpolizei. Sie sagen, guten Tag, wir wollen Ihnen was mitteilen. Im Keller dieser Firma Ideenschmiede liegen ein paar Bananenkartons, also eigentlich im Keller des Chefs der Ideenschmiede, ja, das ist Tommy Siller. Da liegen ein paar Bananenschachtel, tatsächlich Chiquita-Kartons, darum hieß diese Razzia dann später auch Operation Chiquita. Und in diesen Bananenkartons befinden sich 3 Verträge. Erster Vertrag, der sagt aus, dass in Wirklichkeit nicht der Tommy Siller der Gesellschafter der Ideenschmiede ist, sondern zur Hälfte der Kickl. Und dass die halben Gewinne an den Kickl auszuschütten sind. Zweitens gibt es einen Rahmenvertrag, wo drin steht, dass diese Ideenschmiede für jedes Geschäft, das sie mit dem Land Kärnten macht, das damals von der Haider-Partei regiert war, 20% an die FPÖ weiterreicht.
Also vom Transparenzgedanken eigentlich vorbildlich. Die haben ihre Bereitschaft zu Korruption in Verträge hineingeschrieben. Also so wie wenn ich schreibe Honorarnote, Verwendungszweck, Schmiergeld. An sich ein sehr offener Gedanke.
Offen gelebte Transparenz. Also man kann eigentlich, die haben damals schon das Informationsfreiheitsgesetz eigentlich sehr offen gelebt. Schon, Der Vertrag ist allerdings versteckt worden. Da ist drin gestanden, also mit anderen Worten, wenn ein freiheitlicher Politiker dieser Agentur einen Auftrag gibt, gehen 20% Steuergeld an die FPÖ. Mhm. Das ist ziemlich genau das, was der Strache im Jahr 2017 beschrieben hat in Ibiza. Nämlich, dass man am Rechnungshof vorbei über eine Agentur die Partei finanziert. Was er noch nicht dazu gesagt ist, ist, dass man das mit Steuergeld gemacht hat. Weil bis jetzt hat man immer nur gedacht, das waren irgendwelche privaten Firmen. Und dann hat man noch was Drittes gefunden. Dazu kommen wir gleich. Man hat nämlich gefunden einen zweiten Treuhandvertrag, wonach das Gebäude, in dem die Ideenschmiede residiert, auch zur Hälfte heimlich dem Herbert Kickl gehört. Also wieder steht drinnen, im Grundbuch, jetzt nicht im Firmenbuch, sondern im Grundbuch, ist der Herr Sieler Eigentümer der Liegenschaft, aber zur Hälfte gehört sie dem Herbert Kickl. Und in diesem Vertrag, abgeschlossen vor einem Notar, bestätigt der Herbert Kickl, dass er diesem Herrn Sieler 100.000 Euro zur Verfügung gestellt hat, um diese Liegenschaft zu kaufen, im Jahr 2010, also 5 Jahre danach. Da war der Kickl schon lange für den Strache tätig. Diese Werbeagentur, das hat man dann herausgefunden, hat tatsächlich ganz viele Aufträge vom Land Kärnten bekommen. Die Polizei war jetzt stutzig und hat begonnen zu ermitteln und hat gesagt, stimmt es denn, dass diese Werbeagentur korrupte Geschäfte mit dem Land Kärnten gemacht hat? Das hat nämlich diese Stimme am Telefon auch gesagt. Er hat gesagt, da sind Scheinrechnungen ausgestellt worden, da ist Schmiergeld bezahlt worden, da sind Rückflüsse an die Politiker erfolgt. Woraufhin sich die Polizei 2 Leute hergeknöpft hat, die für diese Werbeagentur gearbeitet haben. Und die haben gesagt, ja, das stimmt, wir haben immer Scheinrechnungen geschrieben für das Land Kärnten und das Geld ist dann im Koffer Strache ausgetrocknet worden. Also man hätte das im Koffer nach Wien gebracht. Ja. Im Bar. Und er hat auch gesagt, dass immer wieder dieser Tommy Siller auch noch im Jahr 2013 mit dem Herbert Kickl telefoniert hätte und gesagt hätten, dass sie alles halbe aufteilen. Also der Verdacht, der entsteht, war, dass hier eine Werbeagentur besteht, die in Wirklichkeit zur Hälfte dem Herbert Kickl gehört, die Landesaufträge, aber auch Parteiaufträge bekommt und der Herbert Kickl hintenrum mitschneidet. So, jetzt hat man den Kickl gefragt und der Kickl hat gesagt, ich habe diese Verträge nicht gelebt. Ich habe schon im Jahr 2005, als ich zum Strache gegangen bin, meinen Anteil an dieser Agentur dem Herrn Sieler übertragen.
Entschuldige, dass ich unterbreche, aber dieses Argument finde ich sehr interessant. Herbert Kickl sagt, er hat den Vertrag nie gelebt. Wäre es zum Beispiel möglich, dass wenn meine Bank mich morgen anruft und sagt, was ist mit der Kreditrate, dass ich antworte, nein, die muss ich nicht bezahlen, weil ich habe den Kredit nie gelebt.
Und wenn du der Herbert Kickl bist, würde das vielleicht durchgehen. Okay. Sagst du einfach, ja, sie haben mir das Geld geborgt, aber ich habe es nie verwendet. Genau. So irgendwas. Also Kickl hat gesagt, das habe ich nie gelebt.
Vielleicht ist es auch denkbar, dass diese Aufträge, die er dann später als Innenminister an die Nachfolgeagentur gegeben hat, dass er dann auch sagt, nicht, die haben wir auch nie gelebt, diese Aufträge.
Ja, nie bezahlt, weil es kostenlos waren.
Und? Also nie bezahlt und gelebt quasi in einem, mehr oder weniger. So.
Daraufhin haben die Ermittler gesagt, na, haben sie es irgendwie schriftlich, dass sie diese Treuhandschaft gekündigt haben. Daraufhin hat er gesagt, nein, das hat er mündlich gemacht. Das war erstaunlich, weil die Firma insgesamt 3,2 Millionen Euro Gewinn gemacht hat. Dass man sowas mündlich überträgt. Also wenn du eine Firma hast, die du für mich hältst, ich weiß nicht.
Wenn man einen freigebigen Tag hat und denkt sich, heute schenke was her, möchte was Gutes tun, ach, ich schenke meinem Kollegen die Hälfte der Firma, dann will man das vielleicht nicht verschriften.
Genau. Das ist schon denkbar. Und dann hat man den Kickl gefragt, der hat gesagt, naja, aber Herr Kickl, im Jahr 2010, also 5 Jahre später, nachdem Sie gesagt haben, Sie sind ausgeschenkt, haben Sie mit dem Herrn Sieler noch dieses Haus gekauft, wo die Agentur drin ist. Ja. Da hat er gesagt, das ist ein privates Investment. Das hat mit der Ideenschmiede überhaupt nichts zu tun.
Da hätte ich übrigens auch eine Frage. Ich war mit den Staatskünstlern damals unten bei dieser Liegenschaft in Klagenfurt und wir haben das Haus mit Schildern markiert, mit 3 Schildern Eigentum von Herbert Kickl. Wenn das Haus jetzt verkauft wird, wem gehören die Schilder?
Nur zur Hälfte dem Herbert Kickl. Weil sie sind dann mit einer unbeweglichen Sache verbunden und sind dann in seinem Besitz. Wenn er der Miteigentümer ist, das bestreitet er. Weil er hat jetzt vor dem Urschuss, da hat man ihn gefragt, er hat gesagt, warum haben Sie diese Hütte gekauft? Wie haben Sie die 100.000 gezahlt? Und er hat gesagt, ich bin in diese Immobilie nie hineingegangen, in dieses Investment.
Also auch nicht gelebt quasi, die Immobilie nicht gelebt. Wenn man in eine Immobilie nicht hineingeht, lebt man sie ja nicht. Ne?
Was eine merkwürdige Aussage ist, weil er nämlich vor der Kriminalpolizei im Jahr 2014 als Zeuge unter Wahrheitspflicht noch ausgesagt hat, dass dieser Vertrag privat ist und in diesem Vertrag steht drinnen, dass er 100.000 Euro bereitgestellt hat, nicht wird. Das heißt, er ist hineingegangen, er hat 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Frage ist, woher sind die 100.000 Euro? Er hat zur gleichen Zeit sein privates Haus gekauft, da hat er sich noch einen Kredit aufnehmen müssen. Also offensichtlich war er nicht so richtig flüssig. Aber wer weiß, vielleicht hat er es irgendwo gehabt oder auch eine Vermutung, vielleicht waren es auch die Gewinnausschüttungen der Firma, die da reinvestiert wurde. Kickl sagt aber, ich habe mit der Firma nichts zu tun gehabt. So, warum ist das Ganze so wichtig? Man könnte sagen, es ist uns scheißegal, wo der Herr Kickl sein Geld investiert und ob er sich ein Haus kauft und eine Firma. Es ist deshalb wichtig, weil der Herr Sieler zugegeben hat, dass er über diese Agentur die Politiker geschmiert hat und über diese Agentur Steuergeld bekommen hat, um dieses Haus zu finanzieren. Also er sagt nicht sein Haus, sondern sein Büro zu finanzieren. Das heißt, der Hälfteanteil vom Sieler ist möglicherweise über diese Schmiergeldzahlungen finanziert worden. Und die andere Hälfte gehört dem Herbert Kickl, zumindest nach diesem Treuhandvertrag. Jetzt hat damals die Kriminalpolizei ermittelt und hat beim Finanzamt nachgefragt, sagt sie mal, ist der Treuhandvertrag gekündigt worden? Und die haben gesagt, nein, ist nie gekündigt worden. Dann haben sie den Steuerberater gefragt, der hat gesagt, nein, ist nie gekündigt worden. Rechtlich wäre das allerdings wurscht, er muss es gar nicht kündigen, er braucht nur sagen, ich bin nicht der Eigentümer. Also, man kann festhalten, er hat einen wahnsinnig genialen Steuerberater, der es ihm ermöglicht hat, einen Vertrag zu haben, der ihm das Recht gibt, jederzeit den Gewinn aus dieser Immobilie oder den Erlös aus dieser Immobilie aus seiner Hälfte zu bekommen, aber gleichzeitig kann er immer behaupten, ich habe es nie gelebt und ich habe es gekündigt. Genial.
Quasi eine Schrödingers Katzenagentur bis zu einem gewissen Grad. Sie gehört Herbert Kickl und gehört ihm gleichzeitig nicht.
Er kann jederzeit behaupten, sie gehört ihm nicht. Mhm. Und wenn der Domiziler sagt, stimmt, was der Kickl sagt, dann gehört es ihm nicht. Er kann aber dann herkommen und sagen, ich habe aber einen Treuhandvertrag und es gehört mir doch. Dann hat er vielleicht eine falsche Zeugenaussage damals gemacht, aber die wäre dann schon wieder verjährt.
Aber wäre es nicht denkbar, dass dieser Domiziler vielleicht gar nicht so ein guter Mensch ist und dann eines Tages sagt, Herbert, du sagst, die Agentur gehört da nicht. Na gut, dann gehört es da nicht. Haha.
Das ist sowas Ähnliches, haben die Ermittler vermutet, weil der Domiziler hat nämlich die hohen Gewinne, die er gemacht hat, nicht in der Firmenbilanz ausgewiesen.
Ui.
Das ist ein Straftatbestand und da hat er eine Selbstanzeige gemacht, sein Steuerberater auch. Und er hat gesagt, wir haben die Gewinne nicht so hoch ausgewiesen. Gegenüber der Finanz haben sie es ausgewiesen. Sie haben sie immer brav versteuert, aber in der Bilanz nicht. Also dort, wo der Herbert Kickl reinschauen konnte in der Bilanz, da waren viel niedriger Gewinne. Woraufhin die Ermittler gesagt haben, Herr Kickl, laut dem Treuhandvertrag kriegen sie ja die halben Gewinne. Und der Herr Sieler hat den Gewinn klein gerechnet, also er hat sie geschädigt. Wollen Sie sich als Opfer dem Verfahren anschließen? Mhm. Und der Kickl hat gesagt, nein, nein, weil ich habe ja mit der Firma nichts zu tun. Mir hat jemand, der da in der Nähe war, mal erzählt, dass der Kickl wirklich in die Tischplatte gebissen hat vor Zorn, weil er ja, wenn er gesagt hätte, ich bin Opfer, zugegeben hätte, dass es seine halbe Agentur ist. Also möglicherweise haben sich die gegenseitig auch ein bisschen das Hackl gestellt, aber das ist nur eine Vermutung.
Das ist vielleicht noch interessant. Es gibt bei österreichischen Parteien offenbar zwei Denkschulen, was den Umgang mit unangenehm werden könnenden Dokumenten betrifft. Verstecken in Bananenkisten bei ahnungslosen Nachbarn, was mir besonders gut gefällt, übrigens der Seitenaspekt, dass es nicht beim eigenen Kellerabteil geräumt haben, sondern beim ahnungslosen Nachbarn einfach reingeschoben haben. Das auf der einen Seite oder schreddern lassen durch überforderte Mitarbeiter. Welche Methode hältst du für besser?
Naja, das Schreddern war schon besser, weil das kannst du halt nicht mehr finden. Ne? Also der Arno Melicharek, der hat ja nicht nur einmal geschreddert, sondern dreimal in so einer Schreddermaschine. Man kann sich das auf YouTube anschauen, die so ein bisschen ausschaut wie diese Mühle von Max und Moritz, wo Max und Moritz am Schluss reinfliegen. Ne? So ein riesiger Apparat. Und da hat er dreimal die 5 Festplatten aus dem Bundeskanzleramt hineingeschmissen und als er diesen Schredderstaub genommen hat,
Feinstaub
hat er nochmal genommen, nochmal reingeschmissen, nochmal und nochmal und dann hat er das Sackerl mit nach Hause
genommen. Das ist doch auch umweltpolitisch ganz ein anderer Gedanke als das Lagern in Bananenkisten. Und vor allem, es ist dann halt wirklich weg, weil beim Herbert vielleicht war schon auch der Gedanke zu sagen, also dass es ganz weg ist, der Vertrag, das will ich dann doch wieder nicht haben. Da lieber zum ahnungslosen Nachbarn.
Vor allem waren noch Vertragsentwürfe drinnen. Es gab auch einen Entwurf, einen dritten Treuhandvertrag, mit dem sie eine dritte Firma gründen wollten, also eine zweite Firma, eine Firma namens Textasy. Und diese Firma, da gab es einen Entwurf, hätte auch, der Vertrag ist aus dem Jahr 2007, auch da hätte Kickl sozusagen die Hälfte bekommen. Der Vertrag ist nicht unterschrieben worden. Und die Textasy, das ist jetzt besonders lustig, hat sich um die FPÖ angenommen, während sich die Ideenschmiede um die Kärntner, also um den Haider. Mhm. Das heißt, diese Quetschen, diese Agentur, hat nicht nur das BZÖ betreut, sondern gleichzeitig auch die FPÖ, also beide freiheitlichen Parteien.
Zweigleisig unterwegs
genau.
gewesen.
Man war es ja nie.
Nach allen Seiten offen.
Man hat den Kickl dann gefragt, warum hat er das gemacht, überhaupt da eingestiegen, hat gesagt, er wollte ein wirtschaftliches Standbein haben für die Frage, wenn einmal später die Politik nichts wird. Heute wissen wir ungefähr, wie viel er so im Jahr verdient. Das ist durchaus beachtlich gewesen, weil ihm die Partei ja zusätzlich zu seinem Abgeordnetengehalt auch noch ungefähr 100.000 Euro im Jahr gezahlt hat an Generalsekretärsgehalt. Also der war so ungefähr, die man sich zwischen 200 und 250.000 Euro pro Jahr bewegt. Ist auch nicht so wenig für jemanden. Ist auch nicht so wenig für jemanden, der sagt, er ist der Volkskanzler und es ging die Systemlinge.
Ja, ja.
Naja, aber soll er verdienen, ist ja erfolgreich.
Volkskanzler braucht auch Volksvermögen. Und das ist so gesehen, hat er genug davon gehabt. Dass er damals nicht einvernommen wurde als Beschuldigter, das hat er dem Christian Pilnacek zu verdanken. Es gibt jetzt im Justizministerium eine Untersuchungskommission, die Ära Pilnacek hinterfragen wird. Darf man darauf hoffen, dass die was herausfinden werden?
Weiß ich nicht. Der Pilnacek hat damals, also der Staatsanwalt hat damals gesagt, er möchte den Kickl einvernehmen, weil der Kickl hat nämlich gesagt, ich habe die Treuhandschaft mündlich gekündigt und der Tommy Siller, sein Kompagnon, hat gesagt, er hat es schriftlich gekündigt. Daraufhin hat der Staatsanwalt gesagt, irgendwie ist das komisch. Ich will den Kickl jetzt als Beschuldigten fragen, weil nämlich auch die Mitarbeiter belastet haben, die Agentur. Und da hat der Christian Pilnacek gesagt, nein, es gibt zwar Hinweise auf korruptives Verhalten und auf Mitwisserschaft, aber keine Beweise und man soll die Sachverhaltsbasis verbreitern. Das hat der Staatsanwalt dann gemacht und nach einem halben Jahr wollte er den Kickl wieder ausliefern lassen. Dann haben sie gesagt, nein, ist noch immer nicht breit genug. Und haben die Auslieferung verhindert. Deswegen hat es auch nie ein Verfahren gegen Herbert Kickl gegeben.
Ich finde es originell, dass kurz vor Pilnaceks Ableben hätte er laut Christian Hafenecker noch um einen Termin angesucht mit Kickl. Vielleicht wollte er dem Kickl einmal die Gelegenheit geben, sich ordentlich zu bedanken für das, was er ihm geholfen hat. Oder was hättest du für eine Theorie dazu? Okay, ich frage nicht weiter. Gehen wir zum einen
anderen. Aber es ist interessant, dass der Kickl jetzt nicht vor den Urschuss geht. Ja. Am 7. Mai sollte er vor dem Urschuss sein und er geht aber lieber wandern.
Ja, da muss er auch aufpassen.
Ja.
Das ist gefährlich wandern. Er hat gesagt, in einem Interview ist schon mal in einer Gletscherspalte gefallen. Also da muss er aufpassen, weil faszinierend, wie dieser Mann nicht nur die Gesellschaft spaltet, sondern auch die Natur. Das kann auch dem Herbert passieren. Ein anderes unangenehmes Thema ist allerdings für den Herbert und seine Partei der Spionageskandal. Es ist der größte Spionageskandal der Zweiten Republik. Deshalb wurden auch schon von Seiten der Politik verschiedenste Nebelgranaten geschmissen. Sie hat versucht, den Fall so als eine Art Agentenklamotte zu verharmlosen. Können Sie damit durchkommen?
Nein, jetzt nicht mehr, weil jetzt ist ja der Agent schon im Gefängnis, in Urhaft. Warum ist das so interessant? Gehen wir wieder zurück ins Jahr 2017. Da kriegt der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz einen Hinweis, dass ein Beamter namens Egisto Ott sich streng geheime Informationen aus dem BVD auf eine private Gmail-Adresse weiterleitet. Und tatsächlich findet man in dessen Gmail-Account auch wirklich streng geheime Unterlagen. Zum Beispiel die Code-Tabelle des Berner Clubs. Das war ein Zusammenschluss europäischer Geheimdienste. Aber man schafft es nicht, diesen Egisto Ott zu suspendieren. Zur selben Zeit treibt sich auch ein Mann namens Martin Weiß herum, ein Kumpel von Egisto Ott. Die kennen sich beide noch aus früheren Tagen. Und dieser Martin Weiß, der war der Chef der Auslandsspionageabwehr, also ein ganz wichtiger Mensch gewesen, der sich aber im Jahr 2016, so langsam 2017, in den Burnout verabschiedet hat und im Burnout für den Herrn Jan Masalek gearbeitet hat.
Also quasi ein Nachglühen im Burnout.
Genau. Ja. Ist nach München gezogen und hat dort für Jan Masalek, das ist der mutmaßliche Milliardenbetrüger, der dann mit der Hilfe von FPÖ-Abgeordneten und auch diesem Martin Weiß abhauen konnte nach Belarus und von Belarus wahrscheinlich auf die Krim und dort laut Spiegel unter der Identität eines russischen Priesters lebt. Also dieser Martin Weiß hat für den gearbeitet. Und dieser Ott, so weiß man heute, haben wir eh schon oft erzählt, kann man sich im Podcast nachhören, hat jahrelang mutmaßlich für russische Geheimdienstler spioniert. Er hat nicht nur den Christo Grosev seine Adresse ausspioniert. Christo Grosev ist der Mann, der den Giftgasanschlag auf den Nawalny aufgedeckt hat, auf Alexei Nawalny, den Dissidenten, der jetzt gerade in Russland zu Tode gekommen ist.
Grosev ist überhaupt der wichtigste Investigativjournalist unserer Tage und die Regierungsverbrechen Putins hat kein anderer so aufgedeckt wie er.
Genau.
Unter anderem Skripal-Attentat, den Tiergartenmord hat er aufgedeckt und so weiter.
Also und der russische Geheimdienst wollte wissen, wo er wohnt. Er hat im 7. Bezirk gewohnt. Die Adresse hat der Egisto Ott besorgt. Und dann ist tatsächlich beim Herrn Grosev eingebrochen worden und man hat ihm dort den Computer und ein paar USB-Sticks geflattert. So, das ist der Egisto Ott.
Er war zum Glück nicht zu Hause, ne? Das hat vielleicht sein Überleben
gerettet. Das war möglicherweise sein Glück. Der Egisto Ott hat aber auch Handys weitergegeben, Daten von Handys, die bei einem Bootsunfall, die Geschichte kennt man auch ganz gut, ins Wasser geflogen sind. Und der Egisto Ott ist belastet worden, dass er auf seinem Handy die Novichok-Formel hatte und er ist belastet worden, dass er eine kleine Analyse geschrieben hat, wie man den Tiergartenmord in Berlin noch besser hätte ausführen können.
Quasi Mördermitarbeiter des Monats wäre gewesen beim FSB, der Gister Ott, weil er eh aufgezeigt hat, dass es in Zukunft nicht mehr passieren darf, dass so ein Mord aufgedeckt wird, genau. Quasi, dass der Täter überführt wird im Nachhinein und dass es dann zu diplomatischen Verwerfungen kommt, weil man will ja nicht Spuren hinterlassen. Genau.
Und dieser Gister Ott hat mit ein paar Leuten immer wieder kooperiert. Mit dem Johannes Peterlik, das war der Generalsekretär im Außenministerium, und der Karin Kneißl, die jetzt auch nach Russland geflohen ist. Er hat kooperiert mit dem Martin Weiß, das ist der Mann, der im BVD war und jetzt in München ist. Und er hat kooperiert mit dem Toni H., nennen wir mal so. Das ist der Beamte, der die Handys, die in die Donau geflogen sind, aus denen die Daten abgesaugt hat. Der hätte eigentlich reparieren sollen oder irgendwie wiederherstellen sollen und hat die Daten abgesaugt und über Umwege sind die dann bei Herrn Ott gelandet. Also wir merken uns den Toni, den Martin Weiß, den Herrn Peterlik und den Herrn Ott. Diese vier, die man nennt eine nachrichtendienstliche Zelle. Warum? Jetzt kommt der Herr Kickl ins Spiel. Im Jahr 2018 kriegt der Herbert Kickl einen Hinweis vom Anwalt Gabriel Lansky, der sehr viele Russen vertritt, dass es da ein Pamphlet gibt gegen das BVD und viele Beamte im BVD belastet werden, ein schwarzes Netzwerk zu bilden. Und dieses Pamphlet hat überhaupt nichts Neues enthalten. Alle haben das gekannt. Es war komplett wertlos. Alles, was da drin gestanden ist, war falsch. Aber es gab einen Hinweis, dass es drei Zeugen gibt, die Neues zu berichten hätten. Und die drei Zeugen, die würden aussagen, wenn man ihre Akten unter Verschluss hält. Und mit diesen Aussagen könnte man eine Razzia im BVD machen. Und wer waren die drei Leute? Der Herr Weiß, die Frau von Herrn Peterlik und der Toni. Die drei. Und die drei haben eine Aussage gemacht und haben gesagt, wie unglaublich korrupt der Chef des BVD, der Herr Griedling, ist. Der Herr Griedling, der den Herrn Ott weghaben wollte, weil er ihn für einen russischen Spion gehalten hat. Und auf einmal hat die Justiz gesagt, naja, wenn das neue Zeugen sind, dann machen wir jetzt eine Hausdurchsuchung. Und dann war das, was der Herr Griedling später einen Überfall genannt hat, nämlich auf einmal ist die Kripo mit der WKStA in die WKStA hineingeknallt und hat dort sehr wichtige Datenträger beschlagnahmt, auf denen die Kommunikation der europäischen Geheimdienste abgespeichert war, die dort legal gelagert sind. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die europäischen Geheimdienste gesagt haben, jetzt sind unsere Daten in den Händen der Justiz und alle, die da beschuldigt werden, haben Akteneinsicht und können da möglicherweise hineinschauen. Und daraufhin haben die gesagt, wir schmeißen Österreich aus dem sogenannten Berner Club raus und auf einmal waren wir abgeschnitten. Also ein großes Sicherheitsrisiko.
Und die Herrschaften Ott, Weiß und Peterlik wollten noch dazu einen eigenen Geheimdienst gründen im Außenministerium unter Karin Kneißl. Wir haben damals alle sehr gelacht über ihre Flucht nach Russland. Jetzt wissen wir, offensichtlich hatte die Dame einen guten Grund. Müsste man nicht sofort einen Haftbefehl gegen Karin Kneißl wegen Landesverrat ausstellen?
Naja, sie hat einmal gesagt, ich möchte in meinem Ministerium einfach eine Art Nachrichtendienst haben. Das ist ja mal noch nicht strafbar. Sie hat damit den Herrn Peterlik beauftragt, das auszuarbeiten, das ist ja Generalsekretär, und der wiederum hat den Herrn Ott beauftragt. Und der Herr Ott hat sich selber in diesem neuen Nachrichtendienst auch gleich die Rolle eines Abteilungsleiters zuerkannt. Man muss wissen, der Herr Weiß und der Herr Ott, das waren so ein bisschen gekränkte Seelen. Der Weiß war in Brüssel, der Ott war in Ankara und in Rom, die haben internationale Erfahrung gesammelt, die haben sich selbst ein bisschen überschätzt, die haben geglaubt, sie sind jetzt große Diplomaten auf dem internationalen Geheimdienstpaket, und dann sind sie zurückgekommen und sind nichts geworden, weil ihre Vorgesetzten eigentlich schon erkannt hat, dass mit denen ein bisschen was nicht in Ordnung ist. So, und jetzt haben sie auf einmal unter der FPÖ-Regierung die Möglichkeit gehabt, was zu werden. So wie die Karin Kneißl ja auch im Außenministerium war unter Alois Mock, ich glaube, sie war sogar damals im Kabinett und auch nichts geworden ist, und auf einmal war sie Ministerin. Und nachher, als sie dann rausgeflogen ist als Ministerin, war sie total beleidigt, dass sie keine Aufträge mehr bekommt. Sie war immer gekränkt. Da sind sehr viele gekränkte Seelen herumgegangen. Und auf einmal hat man ihnen sozusagen eine Bedeutung zugemessen. Auf einmal war Wladimir Putin ihr großer Förderer. Und sie nennt ihn heute noch einen Gentleman.
Absolut. Und vielleicht hat ja der Herbert das damals durchaus gut gefunden, wie die Karin gesagt hat, sie ist politischer Flüchtling. Wir haben gelacht, ich habe gesagt, haha, der alle flüchten vor dem Putin zu uns, hier ist als einzige in der Gegenrichtung unterwegs, sie ist quasi der Geisterflüchtling. Und jetzt kommen wir drauf, möglicherweise war das sehr bewusst von ihr so gemacht. Vielleicht ist sogar der Herbert mit ihr noch zur Grenze gefahren und hat in alter Jörg-Haider-Tradition ihr nachgerufen, Karin, geh du voran.
Sie hat ihm auf jeden Fall in die Karten gespielt, weil der Kickl wollte das BVD neu besetzen. Der hat schon Leute im Hintergrund gehabt, die darauf gespitzt haben. Und der Martin Weiß hat ausgesagt, dass der Masalek, der Wirecard Masalek gesagt hat, wir brauchen ein neues BVD, das wirtschaftsfreundlicher ist, das strukturell und personell neu aufgestellt ist. Das sagt der Martin Weiß selber aus. Das heißt, vielleicht war das alles eine große, meine Theorie ist, dass dahinter sehr wohl russische Kräfte waren, die die Blödheit, die Eitelkeit, die Unerfahrenheit und auch die Verschlagenheit der Akteure ausgenutzt haben. Und am Ende war der BVD kaputt. So, vor fünf Jahren war das Ibiza-Video. Und hätten wir nicht das Ibiza-Video gehabt, dann wäre Kickl möglicherweise damit durchgekommen. Dann hätten die möglicherweise auch den ORF als Kontrollmedium abgeschafft. Dann wäre möglicherweise die Ideenschmiede heute die Agentur, die den österreichischen Sicherheitsapparat betreut. Und vielleicht hätte der Herr Kickl doch nicht gesagt, dass seine dass es vielleicht ihm doch wieder gehört. Also was wir da sehen, ist, dass es sehr haarscharf an so einer sehr urbanisierten Gesellschaft vorbeigeschrammt ist. Das heißt jetzt nicht, dass da überall russische Agenten sitzen, aber sehr merkwürdige Figuren werden an sehr wichtigen Stellen gesessen. Und jetzt, wenn Kickl sozusagen die Wahl gewinnt, muss sich natürlich jeder Bundespräsident nochmal genau nachlesen, was der Kickl damals im Innenministerium gemacht hat. Also das Mindeste wäre wohl, dass man den Herrn Kickl vom Innenministerium in Zukunft fernhält, nach dem, was wir da erlebt haben.
Absolut, weil du erwähnt hast, die russischen Agenten. Ich habe im Falter vor ein paar Wochen ein Dossier von russischen Whistleblowern von der russischen Botschaft veröffentlicht. Da ist unter anderem dabei eine ganze Liste von offensichtlichen Geheimagenten in Österreich. Gibt es da irgendwelche Konsequenzen? Oder
man hört, dass die Russen relativ, also die Russen haben das nicht dementiert, das war schon mal interessant. Normalerweise schießen die dann über Social Media, waren sehr still. Wir haben auch sozusagen den Hinweis bekommen, dass die uns sehr genau beobachten. Deswegen haben wir auch die Sicherheitsvorkehrungen hier ziemlich erhöht. Was steht da im Wesentlichen drinnen? Zwei Sachen. Das eine ist, es wird beschrieben, in welchen Institutionen in Russland Spione sitzen.
In Österreich.
In Österreich. Von der Botschaft, über die Kulturinstitute, die Außenhandelsvertretungen, internationale Organisationen. Aber es steht auch drinnen, wie die FPÖ diesen Freundschaftsvertrag, den sie ja laut Kickl auch nicht mehr lebt, warum sie denn eigentlich eingegangen ist. Nämlich um gegen die EU-Sanktionen gegen Putin zu wettern nach der Besetzung der Krim. Und tatsächlich hat das die FPÖ gemacht. Sie hat immer wieder Anträge gestellt im Nationalrat gegen die Sanktionen. Jeder hat sich gewundert, warum machen die das eigentlich? Weil Russland hat die Krim überfallen, Russland hat die Krim völkerrechtlich besetzt. Warum ist die FPÖ so auf der Seite von Russland? Und da hat das Profil berichtet, dass Geld geflossen sein soll für solche Anträge. Das hat die FPÖ allerdings bestritten und der Herbert Kickl klagt jeden, der das behauptet und gewinnt diese Klagen auch. Naja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Vorwürfen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Das heißt aber, die Absichtserklärung, die damals gemacht wurde in Russland von Malofejew, wir würden Anträge bezahlen der FPÖ für 20.000 Euro für einen parlamentarischen Antrag gegen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, da kann man, weiß man nicht, ob tatsächlich Geld geflossen ist oder
nicht. Das kann man nicht beweisen. Was wir wissen ist, dass es so Figuren gibt wie den Herrn Schellenbacher, der Geld bekommen hat, oder wo die Partei Geld bekommen hat dafür, dass der Herr Schellenbacher dann ein Mandat bekommen hat. Das war ja auch sozusagen der russische Teil der Ukrainer. Das wissen wir. Wir wissen auch, dass immer wieder Freiheitliche nach Jalta gefahren sind zu großen Konferenzen von Putin-Leuten, zum Beispiel der Herr Kassecker aus Oberösterreich.
Oder der ist aus der Steiermark, glaube ich, der Herr Kassecker.
Ja, aus der Steiermark, der Herr Detlef Immer aus Oberösterreich, der Vizebürgermeister.
Der hat den Bruder mit dem Chemiebaukasten, der zu Hause so lustige Sachen baut.
Ja. Der Detlef Immer, das ist der Vizebürgermeister von Linz. Wir haben gelernt, dass der Herr Jenewein sehr gerne nach Russland gefahren ist. Wir haben natürlich das berühmte Foto von Strache, Gutenus, Wilimski und Hofer in Moskau. Ja. Interessanterweise kein Selfie, man glaubt immer, es ist ein Selfie. Wer hat das Foto gemacht? Der Herr Lazar. Ja. Und der Herr Lazar hat dem Herrn Strache, zumindest sagt das Herr Strache aus, ein Darlehen über 100.000 Euro gegeben. Und zwar genau das Geld, das man in dieser Tasche fotografiert hat, die der Herr Hessenthaler gemacht hat. Da hat der Herr Strache gesagt, das war nur ein Darlehen, Es war nicht das Geld.
Nicht vom Schellenbacher.
Nicht vom Schellenbacher, sondern es war ein Darlehen, das ihm der Herr Lassar gegeben hat. Da könnte man den Herrn Lassar mal fragen, ob das stimmt und wo er das Geld eigentlich hat. Apropos, nämlich auch immer Bargeld, ja. Also da sind wir gern Taschengeld. Sind wir gern Taschengeld überreicht.
Ja, ja. Apropos HC Strache, du bist bekannt, dass du ein bisschen eine Schwäche für den HC Strache hast, für seinen Trash-Faktor, Unterhaltungswert, den er zweifelsohne hat. Gilt das auch für den Peter Westenthaler?
Der Peter Westenthaler, mit dem habe ich mal ein Interview gemacht, bevor er in die Haft gegangen ist. Das darf man mir nicht vorwerfen. Und anders als Peter Westenthaler, der dem Julian Hessenthaler vorwirft, ein Krimineller zu sein, werfen wir ja das dem Peter Westenthaler nicht mehr vor. Weil er hat seine Strafe abgesessen und daher dürfen wir hier auch nicht tadelnd erwähnen, dass er auch im Gefängnis war.
Wir tadeln gar nichts.
Wir tadeln überhaupt nicht. Wir halten es nur fest, dass das eher einer, der im Gefängnis war, einem anderen, der im Gefängnis war, vorwirft, im Gefängnis zu sein, aber selber, wenn man ihm das vorwerfen würde, sofort klagen würde.
Ja.
Das ist zumindest einmal bemerkenswert.
Das ist bemerkenswert. Aber es ist ja, die Beurteilung vom Westenthaler ist ja umstritten. Also ich habe da das Zitat vom Harald Wilimski gefunden, der sagt, Gusenbauer hat nicht oft recht, aber er hat recht, dass Westenthaler im Bewerb um den dümmsten und tiefsten Politiker wirklich der klare und unzweifelhafte Favorit ist. Stimmt es? Oder wer wäre dein Favorit?
Vom dümmsten Politiker?
Dümmsten und tiefsten Politiker.
Das sage ich jetzt nicht.
Okay, muss nicht.
Das kann ich nicht sagen.
Muss nicht, aber
als Chefredakteur des Falter darf ich solche Bewertungen nicht machen.
Verstehe ich sehr gut. Aber die Einschätzung von Wilimski, würdest du sagen, ist sie prinzipiell fundiert oder ist sie...
Ich würde mal davon ausgehen, dass alles, was Wilimski sagt, fundiert ist und stimmt.
Okay,
das kann man... Ich glaube, so weit muss man sein, als Spitzenkandidat einer Partei, die noch stolz darauf war, mit einem Gangbang-Bus durchs Land zu fahren. Und ich glaube, dass alles, was Wilimski sagt, kann richtig
man,
ist.
Muss man
ich würde dem nie Lüge vorwerfen.
Wer sind wir, Harald Wilimski zu widersprechen? Ne? Ganz genau. Eine andere White Trash-Ikone ist dir in jüngster Zeit auch ans Herz gewachsen, nämlich Felix Baumgartner. Wie ist es dazu gekommen?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe irgendwann mal geschrieben, dass ich Corona habe, aber zum Glück nur einen milden Verlauf, weil ich mich oft habe impfen lassen und habe gesagt, glaubt eher den Ärzten als dem Herbert Kickl, woraufhin mich der Felix Baumgartner eine Pharma-Hure genannt hat.
Also eine Pharma, aber nicht auf einem Bauernhof, eine Prostituierte, sondern...
Eine Pharma-Hure. Sondern eine Pharma-Hure.
Ja,
also. Und das habe ich geklagt und da muss er jetzt 5.000 Euro zahlen und die spenden wir.
Er sagt ja auch, die beste Regierungsform ist eine gemäßigte Diktatur.
Ja.
Glaubst du, hat der Baumgartner eine Agenda oder ist das nur Blödheit?
Ich glaube, es ist nur Blödheit, weil er sitzt ja selber in der Schweiz, in der entwickelten Demokratie, wo er sich abgesetzt hat, damit er in Österreich keine Steuern zahlen kann. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn jemand, der sich als österreichischer Patriot inszeniert, dann in die Schweiz übersiedelt, damit er keine Steuern zahlen muss und dann aber eine Diktatur herbeisehnt. Nur ist doch gut.
Ja, sehr interessant. Man muss ja bei Baumgarten auch immer dazu erwähnen, dass nur kurze Zeit nach seinem Stratosphärensprung ein 57-jähriger Hobby-Fallschirmspringer das Gleiche gemacht hat, dabei aber sogar von 2,5 Kilometer höher abgesprungen ist und das ohne 50 Millionen Euro Budget, ohne weltweite Übertragung, ohne Spezialtraining und ohne bleibende Gehirnschäden. Ärgert das den Felix?
Ich glaube ein bisschen. Aber er wird es nie zugeben, glaube ich.
Okay.
Ich glaube, es ärgert ihn ein bisschen.
Also darum sagen wir das auch nicht. Das ist vielleicht besser, wenn wir erwähnen das gar nicht.
Er hört auch, glaube ich, nicht zu, ja.
Ja, okay. Ist okay. Apropos bleibende Gehirnschäden. Was erwartest du vom kommenden Nationalratswahlkampf?
Naja, die große Frage wird sein, ob der Herr Vlasny, der Dr. Bogo, dem Herrn Kickl Stimmen wegnimmt. Ich glaube, dass der Kickl es ein bisschen übertreibt gerade. Andererseits... Wenn ich mir anschaue, seine Parallelbubble wird einem schwummelig. Es gab jetzt gerade eine ganz neue Studie von der Bundesbeauftragten für Sektenfragen. Das ist eine total interessante öffentlich-rechtliche Einrichtung, kennt man gar nicht so wirklich. Und die haben eine riesige Studie gemacht, wo sie untersucht haben, wie auf Telegram die Rechtsextremisten und die Corona-Maßnahmen-Gegner sich miteinander verbünden.
Ja.
Und welche Akteure da eine wichtige Rolle spielen. Da spielt der Herbert Kickl eine wichtige Rolle, da spielt der Martin Sellner, der Identitärenchef, eine wichtige Rolle, aber auch so Leute wie Auf1 TV, also ein richtiger Schwurbelsender. Man muss sich da mal die Runde der Chefredakteure auf Auf1 TV anschauen.
Also
das ist wirklich gruselig, ist wirklich wie so Monty Python.
Absolut.
Also man glaubt wirklich mal. Und die verbünden sich da in so einer Parallelwelt und erzählen sich halt zum Beispiel, dass die Polio-Impfung gar nicht wirkt. Finde ich eigentlich ganz interessant. Also man sollte da genauer hinschauen.
Also Du meinst, dass das möglicherweise doch noch zu einer gewissen Backlash auch für den Herbert Kickl führen könnte?
Ich glaube, wir glauben, es gibt einen Backlash, weil er so abgedreht ist, aber ich glaube, in Wahrheit werden ihn viele Leute wählen und er wird die Wahl gewinnen und ich glaube auch, dass die ÖVP wieder eine Koalition mit der FPÖ machen wird. Aber er wird halt nicht Bundeskanzler, sondern vielleicht nur erster Nationalratspräsident und vielleicht kandidiert er dann in Wien. Also jetzt war, glaube ich, in irgendeiner Zeitung schon ein langes Interview mit der Marlene Swatzek, die so ein bisschen ausschaut wie Susanne Riss-Passer. Ja, ja. Also ich habe so ein bisschen ein Déjà-vu. Mhm. Ich kann mir vorstellen, Kickl wird dann Regierungskoordinator der FPÖ, geht einen Schritt zurück im Sinne der Republik.
Sagt Marlene, geh du voran.
Marlene, geh du voran und vielleicht wird dann, ich weiß nicht, Frau Eitstadler mit Frau Swatzek irgendwie so eine bürgerliche Rechts-der-Mitte-Koalition machen. Kickl wird Nationalratspräsident. So kann ich mir schon durchaus vorstellen.
Die U-Bahn-Sitzunterlage heute schwenkt bereits auf Pro-Kickl-Kurs um. Werden andere folgen?
Das finde ich wirklich spannend, weil der Christian Nusser, der ja sehr beliebt war aufgrund seines Newsletters, der hat ja heute eigentlich so positioniert als so eine, soll man sagen, so ein bürgerliches Gratisblatt, aber es war eigentlich von der Qualität okay. Ja, er hat zwar mal ihm vorgeworfen, dass er manchmal manche kritischen Kurzgeschichten nicht so vorgekommen sind, aber seit einiger Zeit sitzt dort ein neuer Chefredakteur, der Clemens Oestrich, und der ist, da muss man nur mal eingeben, Kickl, der macht wirklich fast jeden Tag, man muss es so sagen, richtige Kickl-Propaganda. Also da werden die Presseaussendungen von Kickl 1:1 hineingeschmissen. Und das erinnert mich auch wieder an die Zeit von Strache, weil da gab es einen berühmten Krone-AT-Chef namens Richard Schmidt, wir erinnern uns, das ist der einzige Journalist, wo Strache sagt, der ist keine Hure auf dem Planeten. Und dieser Richard Schmidt hat einen Trick gehabt. Um Krone-AT nach oben zu pushen, hat er immer den Content vom Strache geteilt. Und umgekehrt hat dann der Strache die Artikel von Krone.at geteilt. Und so haben sie sich gegenseitig die Klicks nach oben getrieben. Das habe ich nicht erfunden, sondern das hat der Richard Schmidt selber ausgesagt. Und so etwas Ähnliches macht gerade der Clemens Oestrich. Er schreibt sehr viel über den Kickl, schreibt Kickl in die Headline, dadurch geht das algorithmisch nach oben und der Kickl nimmt diese Texte, schmeißt sie in eine Telegram-Kanäle und hat gute Berichterstattung. Mhm. Österreichischer Boulevard gefördert. Danke, lieber Bürgermeister Ludwig von der SPÖ Wien, pro Halbjahr kriegen die Tichens für Kronen heute ungefähr 10 Millionen Euro. Eine schöne große Wettbewerbsverzerrung.
Absolut, ich habe vorhin erzählt.
Der Falter kriegt 70.000, ja? Nur damit man da mal ein bisschen, 200.000. Also nur um ein bisschen eine Relation zu haben, also das 50-fache.
Das ist schon recht beachtlicher Unterschied. Ich habe vorhin erzählt, wie Eva Dichand hunderttausende Euros Regierungsinserat bekommen hat für ein Gesundheitsportal, auf dem man erfährt, wie man sich ernähren soll, damit die Natursektbestrahlung bei der Sexpraktik Golden Shower besser schmeckt. Dazu passt zu einem wieder das Zitat von Peter Westenthaler, sein berühmtes Zitat: Dieser Busig lässt keine Gelegenheit aus, die FPÖ anzupinkeln. Beim ersten Mal haben wir gesagt, gut, schlucken wir das runter. Zum anderen führt es mich zur Frage an dich: Würden wir auch oder werden wir auch nach der Wahl eine Justiz haben, die sich die Verfolgung des Delikts Inseratenkorruption traut?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn die FPÖ und die ÖVP regieren, dann werden sie durch irgendein Budgetbegleitungsgesetz die WKStA reformieren, schlagkräftiger machen. Und dann, glaube ich, kann man sowas schon aushungern. Also man hat das ja schön in der Eurofighter-Ermittlung gesehen. Die Eurofighter-Ermittlung dauert ungefähr so lange wie eine Seligsprechung im Vatikan. Also es geht über mehrere Jahrzehnte. Und man sieht dann am Schluss, ist das so kaputt recherchiert, keiner weiß mehr, wo was steht.
Und vor allem viel verjährt auch.
Also man nennt das ja, man gibt einen Ausdruck dafür, das heißt Management by Capacity. Das heißt, ich kann über die Zuteilung an Ressourcen für eine Ermittlertruppe die einfach totlaufen lassen. Und jetzt gerade haben ja zwei Ermittler der WKStA, die in diesem Ibiza-Komplex recherchiert haben, und zwar sehr gut recherchiert haben, die Christina Jilek und der Gregor Adamowitsch. Christina Jilek hat sogar das Antikorruptionsvolksbegehren gemacht. Die haben jetzt den Hut draufgehaut.
Das heißt aber, dass es zum großen Inseratenkorruptionsprozess kommen wird, glaubst du noch oder hältst du das für gefährdet?
Ich glaube, das wird schon noch kommen. Also die Frage ist, ob der Thomas Schmidt jetzt die Grundzeugenregelung kriegt. Das liegt jetzt im Ministerium. Dann ist die Frage, ob das Gericht dem Thomas Schmidt glaubt. Jetzt in erster Instanz hat es ja in der falschen Zeugenaussage schon mal dem Thomas Schmidt geglaubt. Mal schauen, ob das Urteil hält. Werden wir sehen. Bis jetzt sind nur alle Urteile gegen Politiker aufgekommen worden. Nein, fast alle. Nein, so viel Kammersinn ist verurteilt worden. Und Karl-Heinz Grasser wartet jetzt im Herbst auf sein Urteil. Und der Ernst Strasser ist verurteilt worden. Also manche der Politiker, sind eigentlich ziemlich viele Politiker mittlerweile ins Gefängnis gekommen.
Doch auch.
Nicht nur Peter Westenthaler.
Doch auch. Eine Frage an dich als Juristen. Was die österreichischen Landeshauptleute zum Thema Bodenschutz abliefern, könnte man als rätselhafte Untätigkeit
Vorsicht, gell?
Und folgenschwere Arbeitsverweigerung bezeichnen. Aber darf man das in Österreich noch sagen?
Nicht, wenn man damit den Chef des Bundeskriminalamts meint, wie du weißt, du bist ja verurteilt worden, weil du ihm vorgeworfen hast, dass er in der Ibiza-Causa, nämlich in dem, was die Ibiza-Causa angeblich ausgelöst hat, nicht ordentlich ermittelt hat. Und das Gericht hat dich verurteilt wegen übler Nachrede. Schauen wir, ob es hält.
Das heißt aber, das müsste ja dann in den anderen Fällen auch gelten. Also Wenn ich einem Minister sage, das ist Arbeitsverweigerung, was sie gemacht haben, oder Untätigkeit.
Dann wirfst du ihm nach der Meinung der österreichischen Gerichte Amtsmissbrauch vor und den musst du dann beweisen. Und wenn du es nicht kannst, wirst du bestraft. Und wenn du es mehrmals machst, wirst du eingesperrt.
Ja, aber da könnte sein, dass ich dann nicht der Einzige bin, dem das betrifft.
Ja.
Okay, gut, das sind jetzt aber sehr unerfreuliche Aussichten, die wir da jetzt schließen.
Die Richterin hat ja auch zu Recht in deine Richtung bemerkt, dass auch der Kabarettist seine Worte mit Bedacht wählen muss. Das ist eigentlich sehr schön. Das hätte Metternich nicht besser formulieren können.
Ja.
Auch du musst deine Worte mit Bedacht wählen.
Ganz genau, aber auch alle Österreicherinnen und Österreicher müssen in Zukunft ihre Worte mit Bedacht wählen.
Ja, außer der Kickl, der darf alles sagen. Der darf sagen, dass er dem Bundespräsidenten den Schädel gerade richten will und dass er eine alte Mumie ist und dass der politische Gegner einen Schlag aufs Hosenhüttl bekommt.
Ja, war aber eine leere Drohung, dass wir den Schädel gerade richten, weil da kommt er nicht auf.
Und der Schlag gegen das Hosenhüttl ist wahrscheinlich ein Kopfstoß.
So ist es, ja. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, Florian. Ist es fertig?
Ja. Wann kommt's? Vorgestern. Nein, kommen tut's im August. Es ist ein ganz was anderes. Ich mache noch was anderes außer Aktenlesen. Ich habe im Falter hier mit Miriam Hübel, die da gerade sitzt, und mit der Clara, die auch da sitzt. Wir machen einen Podcast, der heißt Klenk und Reiter, wo es um gerichtsmedizinische Fälle geht. Und im Zuge dieses Podcasts habe ich immer wieder den Christian Reiter zu Hause besucht und habe gesehen, dass er eine kleine Wunderkammer hat, in der Knochen, Haare, Fossilien, Mumienteile, Totenmasken gesammelt hat. Und anhand dieser Wunderkammer kann man eine wunderschöne Geschichte über das Österreich der Habsburger, das Österreich der Moderne, dem Wien der Moderne erzählen, der NS-Zeit, und gleichzeitig auch eine Geschichte über dieses Universalgenie Christian Reiter. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Also es ist kein Buch, kein Podcastbuch, sondern es ist eigentlich eine Biografie über einen Gerichtsmediziner, den man früher einen Physikus genannt hat.
Sehr schön. Wirst du da im Sommer weiterhin Zeit haben, mit mir aufzutreten? Zum Beispiel am 2. Juni im Staatssaal oder am 27. Juli im Theater im Park?
Ich weiß nicht.
Schauen wir
mal. Wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich schon.
Wenn es gut verkauft ist, die Karten, dann, wenn die Leute kommen und unsere Karten kaufen, dann kommen wir. Gut.
Na dann sage ich, uns beiden möge uns die Übung gelingen. Danke, Florian.
Danke, Florian.
Das war die 102. und vorläufig letzte Folge von Schäuber fragt nach. Weiter geht es vermutlich Anfang Oktober mit der 10. Staffel. Wenn Ihnen diese Pause zu lang ist, kommen Sie mich doch besuchen. Neben meinem Programm mit Florian Klenk spiele ich mit Wir Staatskünstler unser zum Thema der Unterwanderung heimischer Politik durch Russland verblüffend prophetisches Bühnenstück Alte Hunde, neue Tricks. Zum Beispiel am 10. und 11. Mai in Braunau, am 20. Mai im Windobener sowie am 21. und 22. Mai im Rabenhof. Dort lüften wir dann auch das Geheimnis, ob wir bei der kommenden Nationalratswahl als Partei antreten werden. Für heute und für die vergangenen 10 Wochen sage ich danke fürs Zuhören, danke für die vielen erfreulichen Reaktionen. Ich wünsche Ihnen schöne Sommertage und bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
Sie hörten Schäuber fragt nach. Ein Falter-Podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.